aus angestrebte Zustände ableiten lassen, also Leistung. Und wenn man die mit den Möglichkeiten der Person vergleicht, kann man daraus sozusagen einen Hilfebedarf ermitteln. So war die Grundlogik, die Sie vorgetragen haben. Und die Bitte an Sie vor der Pause war, sich Fragen dazu zu überlegen. Wir hatten eine kleine Kontroverse über Neuseeland. Gibt es denn weitere Punkte? Und wir sollten sagen, wir machen 10 Minuten noch so im Rahmen und dann heißt das nicht, wir brechen abrupt ab, sondern wir gehen, machen den nächsten Schritt weiter. Wer möchte sich denn zu Wort melden, wenn wir jetzt da... das heißt für alle, sich kurz fassen, und wir, aber ich würde sagen, wir machen mal eine Runde und das mit Schäfer antwortet dann. Bitte schön.
Kurze Frage. Sie hatten bei der Beschreibung der Leistungsfähigkeit betont, dass das Tätigkeiten sein müssen oder Leistungen ohne Assistenz erbracht werden können müssten. In Ihrem Beispiel sind Sie aber sehr wohl davon ausgegangen, dass jemand zur Erbringung einer bestimmten Leistung ohne Assistenz nicht in der Lage ist, aber durch die Assistenz an diese Leistung herangeführt wird. Das widerspricht sich jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen, weil Sie auch gesagt haben, die Leistungsfähigkeit, also die grundsätzliche Möglichkeit einer Person, die Leistung zu erbringen, wäre Voraussetzung dafür, dass man diese Leistung näher betrachtet.
Okay. Definitiert. Wir machen einfach die Runde so weiter. Dann schön, ja.
Mein Name ist Renate Mitzke, die Sozialanwalt, die Sozialplanung in der Stadt Stuttgart. Und hier die eine Frage, wie die Bedarfsermittlung aussieht bei begleiteter Elternschaft. Also Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die Eltern werden möchten oder Eltern sind.
Spezielle Frage, ja.
Ich würde gerne auch noch mal etwas hören, wie der Umgang mit Kindern ist. Also wir, also mein Name ist Angela Plümmer, arbeite in der Jugendfamilie Weser-Ems. Wir betreiben in Niedersachsen zahlreiche Einrichtungen für sprachbehinderte Kinder. Wir hatten vorhin den Begriff der vorübergehenden Teilhabeeinschränkung. Wie wird damit umgegangen? Weil das ist definitiv, sind das Störungen, die sind behandelbar. Es ist zumindest eine deutliche Verbesserung zu erzielen, aber in der Bedarfsermittlung sind wir vorweg schwierig.
Ja. Ja, kann ich eine Reihe von Sozialarbeitern machen. Ich hätte eine grundsätzliche Frage zu den Verfahren im Rahmen des KfW. Also Transfer wurde jetzt da beauftragt, Bedarfe zu ermitteln. Ich würde interessieren, wie ist das erstellt Transfer dann einen Teilhabeplan, der dem Sozialleistungsträger abgegeben wird? Also wie geht es dann mit dem erhobenen Bedarf weiter? Und bei dem Beispiel mit dem Down-Syndrom vorhin, mit dem jungen Mann, der gerne Auto fährt, würde mich interessieren, was war dann am Ende des leistungsrechtlichen Ergebnisses?
Also nochmal zur Rolle von Transfer, kann er natürlich besser sagen, aber sagen die Sozialleistungsträger sind gehalten, Instrumente zu entwickeln und diese anzuwenden, die ICF-orientiert sind. Und dann ist die Frage, was bedeutet das? Und da gibt es Forschungs- und Beratungsbedarf. Man kann aber, es gibt aber auch schon an, also es knüpft schon an bestehende Instrumente, die es gibt. Und die Rolle jetzt von Transfer ist, dazu zu arbeiten. Aber das heißt nicht, dass die anderen Sozialleistungsträger nicht gehalten sind, sozusagen diese Instrumente zu entwickeln. Also er hat jetzt nicht einen Dienstleistungsauftrag für alle Sozialleistungsträger in der Republik, sondern für das BM, also für das Ministerium im Zuge. Also es geht mehr darum, so generelle Richtlinien zu arbeiten, aber jetzt nicht für die einzelnen Sozialleistungsträger müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Das war ja gestern auch das Thema und die einen haben angefangen, die anderen haben noch gar nichts gemacht und die anderen haben, also, und die eine Sorge ist ja, dass sozusagen der Flickenteppich weitergeht und dass sich das nicht vereinheitlichen lässt oder dass es noch eine Weile so bleibt mit unterschiedlicher Rechtslage oder Rechtsanwendung. Okay, aber jetzt, ich wollte nicht antworten, sondern Sie waren gefragt.
Essen, also wir haben, das ist ja alles Konstrukt, also gedacht. Leistungsfähigkeit, Leistung. Leistungsfähigkeit stellt man sich vor, also jetzt im Kontext Bundesteilhabegesetz, was ist die Person fähig zu tun, ohne dass etwas oder jemand ihr hilft? Das war mein Beispiel mit dem Herrn mit geistiger Behinderung und dem Spaghetti kochen. Das heißt, ich bin nicht fähig, ohne dass mir irgendjemand hilft, Spaghetti zu kochen. Und jetzt gibt es einen Faktor in meiner Umwelt, nämlich die Assistenz, in diesem Falle von Herrn Dr. Schadmann, der mir sagt, mach dir das so, mach dir das so, mach dir das so. Und am Ende habe ich Spaghetti gekocht. Ja? Also die Vorstellung ist, wir haben die Leistungsfähigkeit, das ist ein Konstrukt. Dazwischen kommt die Umwelt und die Umwelt, der Förderfaktor in der Umwelt generiert Leistung.
Das vielleicht bisher ein bisschen andersrum verstanden. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, unter Leistungsfähigkeit wäre das beschrieben, was eine Person unter optimalen Bedingungen ja. leisten kann.
Ja.
Das hieße dann für mich jetzt in dem Beispiel, wir würden ja. unter Leistungsfähigkeit ja. unterstellen, ja. der kann Spaghetti kochen ja. unter bestimmten Rahmenbedingungen. Ja. Auf der Leistungsseite würden wir feststellen, der kann es ohne Assistenzleistungen nicht und würden dann jetzt so in meinem Konstrukt sagen, um ihm zu ermöglichen, seine Leistungsfähigkeit
okay, so umgedacht.
Braucht er bestimmte Hilfsfunktionen,
okay,
okay. damit seine Leistung auf das notwendige Maß angepasst wird.
Aber das lässt sich mit dem Adjektiv klären. Also die Leistungsfähigkeit ohne Hilfe. Ja. Punkt versus möglich. Also so kann man das. Ja. Okay, aber okay. Sie müssten es gerade umdrehen, Gedanken.
Ja, das ist was sehr falsch
gewesen. Richtig falsch. Zweite Bedarfsermittlung bei Kindern, bei Eltern mit Kindern geht ICF, also jetzt Elternebene geht mit ICF richtig gut, weil wir im Kapitel 6 häusliches Leben explizit ein Merkmal haben, das sich auf die Fähigkeit eines Menschen mit Behinderung bezieht, im häuslichen Leben anderen zu helfen. Das kriegen wir gut hin und gut abgebildet. Also so kein Thema. Die Kinder, es gibt eine Spezifikation der ICF, der erwachsenen ICF, die ICF-CY, die drei Unterschiede hat zur Erwachsenen-CY, das eine zur Erwachsenen ICF. Eines ist das Konstrukt von Schädigung, also dass man Entwicklungsverzögerungen auch mit erfasst abbilden kann und das wäre ja das der vorübergehenden oder geht in die Richtung der vorübergehenden Teilhabebeeinträchtigung, das dauert noch, da müsste man nochmal was dazu tun. Und das andere ist, dass einige Merkmale nochmal sehr viel kleinteiliger, spezifischer sind, als das in der Erwachsenen-ICF der Fall ist. In dem Verständnis, das hier vorgetragen wird, nochmal, ist Bedarf von der leistungsrechtlichen Seite zu unterscheiden. Also die Person, die Blutung erlitten hat, die hatte einen Bedarf, also die erinnert sich abgestockt, hatte einen Bedarf, für mich eindeutig an Leistung der sozialen Teilhabe, überhaupt gar kein Problem. Aber sie hatte ergänzend auch einen Bedarf an medizinischer Rehabilitation. Und natürlich ist es möglich, dass eine Person, wenn ich Bedarfsermittlung mache nach ICF, dass ich zum Ergebnis komme, an der Schädigung der körperlichen Funktion, da kann ich was machen, da kann ich heilen oder lindern, dann habe ich ein Behandlungsthema. Das steht aber dann neben der Teilhabe. Und ich kann das, meine ich, mit der ICF sehr gut identifizieren und abgrenzen.
Wird das bei der Entwicklung der Instrumente dann auch berücksichtigt?
Ja, klar.
Ja, klar. Wir gucken nachher... Können das die Frage dann auch nochmal überprüfen bei Herrn Dr. Schadmann, also wie da das dann umgesetzt wird.
Das andere ist, also die Fragen Mannheim, die Frage nach konkret, was wir da getan haben. Ja, wir haben im Auftrag von Leistungsträgern individuelle Bedarfe ermittelt. Das gibt es manchmal. Also angefangen hat das vor 4, 5, 6 Jahren. Sozialgericht München, die uns beauftragt haben, also in streitigen, sozialgerichtsstreitigen Verfahren Bedarfsermittlung zu machen und dann gibt es immer mal wieder, dass Leistungsträger, dass es Streit gibt, auf der einen oder anderen Seite. Und dann machen wir bezogen auf den Einzelfall individuelle Bedarfsermittlung. Zurzeit Bezirksamt Berlin-Mitte. Wohnen Sie da? Bei Ihnen um die Ecke, genau. Also ausgewählte Fälle, nicht alle und so. Ne?
Die Frage, was am Ende rauskommt, ist ja
Wir machen eine fachliche Empfehlung. Achso, und der Fall hier waren zwei Fachleistungsstunden, Berliner System und Fortsetzung der WFGM. Die zwei Stunden zur Klärung dieser Perspektive Wohnen, weil es war ja sehr steil, der Herr war 38 Jahre alt, die Mutter war entsprechend älter und da war die Frage des Wohnens im Vordergrund und da war deutlich, dass weder der Herr, also es selbst, nicht kannte, dass es auch andere Möglichkeiten gibt zu wohnen, außer bei Müttern. Und auch die Mutter selbst keine Informationen über andere Wohnmöglichkeiten für ihren Sohn kannte, außer Heim. Also entweder Muttern oder Heim. Und da haben wir ein Ziel in die Mitte hineingesetzt, dass dieses familiäre System, wenn ich das so sagen darf, in einem Jahr wirklich mal hier, was in Berlin so alles gibt, ne, an unterschiedlichen Unterstützungsformen kennengelernt haben, damit es eine Entscheidungsgrundlage gibt. Und da der Herr, jetzt immer mit nochmal runter, es ist ja für den Herrn wichtig gewesen, dass er gucken, riechen, schmecken kann. Also das reicht, reden ist ja da nicht angesagt. Also es war uns schon wichtig zu sagen, hier nehmt bitte diese zwei Stunden und arbeitet daran, dass ihr die Möglichkeit habt, andere Wohnformen auch wirklich mal sinnlich kennenzulernen.
Ja. Matthias. Ja.
Ich bin Spaghetti aus Matthias gekommen. Das Beispiel Spaghetti kochen ist für mich so eine Sache, wenn ich früher einen Bedarf erhoben habe. Ja. Nach erhoben kann er kochen oder kann er nicht. Und wenn er nicht kochen konnte, hatte ich einen Bedarf.
Genau so.
Heutzutage würde ich sagen, also war ja auch fürs ambulante Wohnen, hat man ja immer gerne gesagt, ja. Kochtraining, Kochgruppe, damit er selbstständig wohnen kann.
Ja.
Joachim Speicher, der auch hier ist, dessen Zitat bei der Tafel, das ist auch damals, in Siegen, wo er gesagt hat, wenn die Bedarfsentwicklung, der Bedarf, um selbstständig wohnen zu können, das Kochen ist, dann müssten 80% der deutschen Männer im Heim wohnen.
Ich bin Reinhard Pfälzer, also von daher, genau.
Also, wenn ich jetzt heutzutage aber sage, in der Bedarfsentwicklung, ich habe vielleicht 5 Leute, die auch Spaghetti kochen können, der Erste, der will das vielleicht lernen. Jetzt geht es aber darum, was ist denn der Mensch, oder? Würde ich ICF-basiert, der Bedarf orientiert sich an dem, was jemand auch
einstellt. Ja, klar, natürlich.
Ja. Vielleicht sagt der Zweite, Dritte und Vierte, ja, meine Güte, wenn ich weiß, was ich für Convenience-Produkte kaufen kann, ich den Mikrowelle schieben kann,
ja,
bekomme ich auch alleine.
Ja, klar.
Ich muss gar nicht kochen können, um selbstständig wohnen zu können.
Ja.
Also ich muss eigentlich ja wirklich, das ist für mich dieses Thema ICF-basiert,
ja,
zu gucken, welchen Assistenz, welchen Bedarf hat jemand, damit er sein Leben selbstständig so wie er möchte, ja, umsetzen kann.
Genau.
Okay, ja, ich würde vielen Dank für die Klärung. Ja, genau so, aber trotzdem aus meiner Sicht nochmal die Frage, worin mündet das denn? Also wenn Sie jetzt gesagt haben, ja, der oder auch jetzt beim Spaghetti kochen, das kann man da so festmachen, was da konkret gebraucht wird, oder bei dem Berliner Beispiel, was konkret gebraucht wird, worin mündet denn Bedarfsermittlungen? In einem Schriftstück. Es muss ja in irgendeiner Weise dann festgehalten werden. Und wie verhält sich das dann zum nächsten Schritt? Weil ein Diskussionspunkt eine Kritik an den bisherigen Bedarfserhebungsinstrumenten war ja, dass man das relativ differenziert macht und hinterher ist die Frage stationäre Einrichtung oder ambulant betreute Wohnen und wenn ambulant, wie viele Fachleistungsstunden. Und dann hat man gesagt, das, was vorher relativ differenziert erhoben wurde, das spielt eigentlich jetzt keine Rolle. Wichtiger war, was es vor Ort gab. Das heißt, also man hat da sich viel Mühe gemacht in der Bedarfsermittlung und bei der Frage, welche Hilfe bekommt jetzt konkret Herr Müller, da war man doch eher abhängig von dem, was sozusagen an Präferenzen vom System her auch angeboten war und ja, weniger von dem, was jetzt sozusagen sich aus den Bedarfsprofilen ergab.
Ja.
Also meine Frage konkret und dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie der LVR da denkt, das Problem zu lösen. Aber aus Ihrer Sicht, worin soll künftig dann die Bedarfsermittlung, worin soll die münden? In was für eine Art von Schriftstück?
Also es gibt dann immer ein Formular. Ne?
Ja.
Es gibt dann immer ein Formular.
Das ist die Aktenförmigkeit.
Ja, genau. Oder elektronisch, ja, oder sowas. Also wir haben hier das Thema ein bisschen der zwei Geschwindigkeiten aus meiner Sicht. Also die Bedarfsermittlung, wenn wir so weit kommen, dass wir für die einzelnen Lebensbereiche klare Ziele haben, haben wir schon viel gewonnen. Wenn wir die Zielebene haben, kann ich mir sehr guten Kopf machen, was sind denn jetzt die notwendigen Leistungen zur Zielerreichung. Und da ist ja die Vorstellung Zugriff auf das gesamte System der sozialen Hilfe.
Aber wer ist wir in dem Falle?
Okay, danke. Wer ist wir in dem Fall? Also zuständig für die Bedarfsermittlung ist der Leistungsträger. Also wenn das Ziel schon mal klar ist, hat es der Leistungsträger schon mal gut und kann dann gucken, wo, auf welche Sozialleistungssysteme greife ich zu, welche anderen Reha-Träger kann ich aktivieren über den Paragraphen 14, 15 und gemeinsame Teilbeplanung machen und. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Wir haben jetzt ja noch 2 Jahre, bis geklärt ist, wie sich die Assistenzleistungen konkretisieren. Also wir haben mit dem neuen Leistungsrecht im Wesentlichen für den Bereich des Wohnens eigentlich nur die Assistenzleistung. Und da wäre meines Erachtens derzeit die Arbeit zu machen, das konzeptionell mal auszugestalten, was heißt denn eigentlich Assistenz? Und wie wollen wir diese Assistenz beschreiben? Und dann wird man sicherlich in den entsprechenden Gremien die große Auseinandersetzung führen, wollen wir das dann auf der Grundlage von Qualitäten, also HMBW, Punktwerte, Gruppen mit vergleichbarem Hilfebedarf, kalkulieren, verpreislichen oder gehen wir auf die Zeiteinheit. Diese Auseinandersetzung wird laufen. Der Dr. Schwartmann wird einer der Akteure sein. Freude, Freude. Aber bis das geklärt ist, ist jetzt erstmal noch die nächsten 2 Jahre ziemlich also offen, wo das dann endet. Wenn es geklärt ist, tritt die Eingliederungshilfe neben die anderen Leistungen des sozialen Sicherungssystems, die wir aktivieren, die der Leistungsträger, Sie sehen, wie identifiziert ich bin, ne? Die der Leistungsträger aktivieren kann, um den Bedarf zu decken.
Also noch einmal eine Frage, die Bedarfsermittlung mündet dann in einem Bedarfsermittlungserhebungsdokument, also mit einem Dokument mit den Daten, in denen diese Bedarfe festgestellt wurden, die dann wiederum eingehen in das weitere Verfahren der Leistungsplanung.
Ja.
Okay, war dann eine gute... Achso, Entschuldigung, Sie waren noch... Ja, auf jeden Fall.
Thomas Meinz aus der Kinder- und Jugendhilfe.
Gerne.
Und ich habe jetzt nochmal aktiviert. Wenn wir
das bestimmt
haben.
Ja,
ja,
das ist meine
Idee. Wenn Sie nachgefragt haben, wen Sie mit wir meinen.
Das ist gut.
Ja? Und das ist ja genau das paternalistisch Fremdbestimmte. Das ist das, was du können solltest. Ja?
Nein.
Andere schaffen das auch. Als selbstständig wohnen, ohne selber kochen zu können. Ja? Also, das ist die Fremdbestimmung. Und das selbstbestimmt Mitgestaltende, was die Idee ist und Intention ist an dem Punkt, ja, wie kriegen wir das hin? Ja, bleiben wir beim SST-Prinzip, ja, satt, sauber, trocken, das haben wir bestimmt und das ist das, was die Ziele sind. Ja, oder gehen wir über ein selbstdefiniertes und eingestaltetes hin? Und dieses zu erreichen, ja, ist ja nun, und für mich war auch zum Beispiel vorhin, als Sie gesagt haben, das mit dem Gemüseschneiden. Ja, der hat mit dem Messer geschnitten. Das ist doch ein Anlass zu gucken, was sind denn da für Teilhabefragen insgesamt da.
Jetzt selbstverständlich.
Wo ist dieses Gestalten, das Gesamte in den Blick zu nehmen und nicht das Fremde? Das finde ich
okay, aber ich würde sagen, eisenhart, Herr Schartmann soll weitermachen. Ganz brutal. Und Sie, aber Ihr Punkt ist, Sie kommen ja aus der Jugendhilfe. So
ja,
total spannend.
Ja.
So, nein, das ist gar nicht so. Also wie ist es denn da? Und auch da gibt es ja bestimmte Unterschiede. Also diese Instrumentendiskussion, die wir hier führen, im Reha- oder im Eingliederungsbereich, die haben Sie ja gar nicht. Und kommen offensichtlich...
Doch.
Na, nicht vergleichbar.
Gut.
Okay, Herr... Herr Schmidt-Schäfer, einen Satz und dann...
Also dieses Wir drückt jetzt eine starke Identifikation von mir aus. Gut. Ich habe ja nichts gesagt über das Verfahren, über das Vorgehen. Und also da bin ich sofort bei Ihnen. Also und wenn ich so betone, ICF, die Lebensbereiche, die der Person wichtig sind, das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders, als dass man mit der Person im Kontakt ist und Sie sieht es der 117 ja auch vor, mit der Person im Kontakt und wenn man dann die Leistungserbringerseite nochmal dazu nimmt, aus meiner Sicht selbstverständlich auch gemeinsam mit den Menschen, die mit den Menschen mit Behinderung arbeiten und sie unterstützen, wäre für mich überhaupt von der Verfahrensseite kein Vertun. Dennoch steht am Ende des Tages ein Ziel und das ist entwickelt worden gemeinsam.
Okay. Herr Dr. Schartmann, Sie haben im LVR-Kontext an einem neuen Instrument gearbeitet und können uns jetzt Ihren Weg und so das bisherige Ergebnis vorstellen.
Ja, das mache ich gerne. Ich stelle mich mal kurz hin. Ja. Neben meiner Eigenschaft als guter Spaghetti-Koch, die ich gerade erfahren habe, leite ich nebenbei einen der Fachbereiche Eingliederungshilfe oder Sozialhilfe, wie es im Moment noch heißt, beim Landschaftsverband Rheinland, zuständig für in etwa die Hälfte des Rheinlandes. Große Städte wie Köln, Essen auch, gehören zu meinem Fachbereich. Seit gut anderthalb Monaten mache ich diese Aufgabe. Vorher habe ich die Stabsstelle Steuerungsunterstützung medizinisch-psychosozialer Fachdienst bei uns im Hause geleitet. Frau Müller, wie ist das mit Ihnen? Können Sie das in irgendeiner Weise nachvollziehen?
Nee, also es wäre ganz nett, wenn ich die Präsentation irgendwie dann
kein Problem
mitlesen könnte.
Achso, jetzt mitlesen?
Nee, dann hinterher. Also ich höre Ihnen zu, wenn Sie bereit sind, die Folien so ein bisschen zu erklären, dass Sie...
Ich versuche das mal, gerade wenn Bilder drauf sind, versuche ich das mal. Hm. Gut, ich möchte gern... Ich möchte gerne ein bisschen berichten von dem, wie es bei uns im Rheinland aussieht oder bei uns in Nordrhein-Westfalen besser gesagt. Und dabei ist es mir sehr wichtig zu sagen, das, was, wovon ich jetzt berichte, ist so eine Art Zwischenbericht, ein Zwischenstatus, den wir im Moment haben. Im Rahmen des BTHGs habe ich die Erfahrung gemacht, dass alles doch ein bisschen komplizierter ist, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Wir haben es heute Morgen auch schon mal gehört von Herrn Eicher, wie schwierig das ganze Thema ist. Er hat sich bezogen auf Teil 1 überwiegend, Teil 1 SGB 9. Wenn man sich die Regelungen anschaut, die dann künftig im Teil 2 SGB 9 kommen werden oder gerade die Verknüpfung zwischen Teil 1 und Teil 2, sprich wie ist Teilhabeplanverfahren mit Gesamtplan zu verbinden, wer hat da was, wie, wann zu machen, dann finde ich das schon ganz schön kompliziert und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man das Ganze nur sinnvoll geregelt und definiert bekommt, wenn man das gemeinsam macht. Und gemeinsam meine ich dann tatsächlich alle, die im Rahmen der Eingliederungshilfe auch am Prozess beteiligt sind. Das sind Leistungsanbieter, das ist die Selbsthilfe, das sind wir als Leistungsträger, das sind die zuständigen Ministerien. Ich glaube, wir müssen uns ein gemeinsames Verständnis davon erarbeiten, was letzten Endes der Gesetzgeber auch mit dem gemeint hat, was er da aufgeschrieben hat. Vieles ist noch interpretationsbedürftig und vieles ist einfach auch noch unklar. Und deswegen habe ich dieses Bild gewählt als Einstieg, um das nochmal ganz deutlich zu machen. Wir sind da mitten in einem Diskussionsprozess und vieles kann man eben linksrum sehen oder man kann es rechtsrum sehen. Und was letzten Endes die Wahrheit sein wird, das werden wir sicherlich nicht zum 01.01.2018 wissen, möglicherweise zum 01.01.2020. Vielleicht aber auch erst dann, wenn man wirklich tatsächlich in den Prozess dann auch hineinkommt. Insofern sind wir in Nordrhein-Westfalen im Moment dabei, uns in diesen Prozess einzufinden, in diesem Prozess zu arbeiten und zu schauen, wie können wir uns da in diesem neuen Gesetz orientieren. Es ist im besten Sinne Work in Progress, was wir im Moment machen. Die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen, für diejenigen, die uns nicht so genau kennen, wir haben Nordrhein-Westfalen aufgeteilt in zwei Hälften, einmal das Rheinland, einmal Westfalen, Lippe. Wir Rheinländer sind flächenmäßig ein bisschen kleiner, dafür bevölkerungsmäßig ein bisschen größer, worauf wir auch entsprechend stolz sind. Nordrhein-Westfalen, Sie sehen, es geht unten von der Eifel bis oben ins ostwestfälische Lippische. Wir sind insgesamt für rund knapp 18 Millionen Einwohner in Nordrhein-Westfalen zuständig. Das ist in etwa knapp ein Viertel der Bevölkerung im Bundesgebiet. Ja, als der Kabinettsentwurf zum Bundesteilhabegesetz rausgekommen ist, haben wir uns erstmal entspannt zurückgelehnt als Eingliederungshilfeträger und haben gesagt, ja, was kommt denn da auf uns zu? Haben dann die Fristen gelesen, haben gesehen, ja gut, Teilhabe am Arbeitsleben, 01.01.2018. Da machen wir schon eine ganze Menge in Nordrhein-Westfalen, das bringt uns nicht in Schwierigkeiten, haben aber dann natürlich ein bisschen weiter gelesen, sind dann über den Artikel 12 des BTHGs gestolpert, in dem dann ja doch sehr klar geregelt ist, dass das, was das Gesamtplanverfahren betrifft, letzten Endes schon zum 01.01.2018 dann auch in Kraft tritt. Und das hat uns dann doch ein bisschen unruhig gemacht. Und was macht der brave Verwaltungsbeamte, wenn er unruhig wird? Er setzt sich erstmal hin und fängt an zu lesen. Zu lesen und zu studieren. Und das haben wir auch gemacht. Und haben uns gefragt, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn bei uns zum 01.01.2018 ein Antrag auf Leistung zur Teilhabe eingeht. welche Schritte sind zu gehen, welche Prozesse sind zu machen, welche Funktionsgruppen bei uns im Dezernat sind zu beteiligen. Und haben das dann mal sehr fein säuberlich aufgeschrieben, Schritt für Schritt. Und sind dann letzten Endes bei einem Modell angelangt, was über zwei, ich weiß gar nicht, DIN A0 Seiten geht, geplottet, so dass man es noch nicht mal auf eine Stellwand hinbekommt. Das ist im Grunde genommen das Verfahren, wenn oben links ein Antrag eingeht, was unten rechts dann rauskommt, wenn wir den Verwaltungsakt erlassen. Wir haben intern dieses Modell ganz liebevoll das Monster genannt. Und das wird durchaus auch seinem Namen gerecht, weil es ja doch deutlich nochmal deutlich macht, wie schwierig und verästelt das Ganze ist, wenn man sich da wirklich mal in die Untiefen des Gesetzes hineinbegibt. Was mir nochmal sehr wichtig ist, gerade im Zusammenhang heute und auch gestern, ist so die Fragestellung, wo befinden wir uns denn gerade? Wir sind heute hier in diesem Workshop, geht es um das Thema Bedarfsermittlung. Ganz häufig hört man Begriffe wie Bedarfsfeststellung, dann wird das mit Bedarfsermittlung gleichgesetzt. Man spricht von Verfahren, vermischt das mit dem Instrument. Ich finde das relativ schwierig und muss sagen, dass ich da doch auch in Diskussionen immer sehr orthodox darauf dringe, dass wir die neuen Terminologien, die uns das Bundesteilhabegesetz gibt, dann auch konsequent anwenden. Denn nur wenn wir das machen, haben wir letzten Endes auch eine Chance, uns zu verständigen. Deswegen ganz konsequent, wenn von Bedarfsermittlung gesprochen ist, dann ist auch Bedarfsermittlung gemeint. Und das ist dieser Schritt, der hier in diesem Prozessmodell abgebildet ist. Frau Müller, das ist ein Modell, wo das Gesamtplanverfahren beschrieben ist aus Sicht des BMAS mit den einzelnen Schritten Bedarfsermittlung, Gesamtplankonferenz, Feststellung der Leistung, Aufstellung des Gesamtplans und Teilhabevereinbarung. Also wenn es um Bedarfsermittlung geht, geht es um Bedarfsermittlung, nicht um Bedarfsfeststellung oder um andere Begrifflichkeiten. Und ich finde, da muss man entsprechend auch sauber sein. Genauso wie man häufig auch hört, dass von den Paragraphen 117 oder 118 SGB 9 gesprochen wird, auch da bin ich immer relativ streng und sage, das gilt im Moment noch nicht, sondern wir müssen uns auf die entsprechenden einschlägigen Paragraphen im SGB 12 beziehen, 141, 142 SGB 12, um auch da entsprechend sauber zu bleiben. Ganz wichtig finde ich nochmal, sich auch zu vergegenwärtigen, was der Bundesgesetzgeber mit dem Thema Personenzentrierung letzten Endes meint und was für mich eigentlich die wichtigste Änderung ist, die mit dem Bundesteilhabegesetz auch einhergeht. Personenzentrierung, aus meiner Sicht, geht das weit über das hinaus, was wir im Moment im Gesetz finden, also was wir bislang im SGB 12 im Rahmen der Eingliederungshilfe finden. Auch da wird zwar von einer Orientierung am Einzelfall gesprochen, aber ich finde, die Orientierung am Einzelfall ist weitaus weniger als das, was der Gesetzgeber mit Personenzentrierung meint. Wenn man in die Begründung reinschaut, kann man da ein paar schöne Überlegungen auch lesen. Ich finde, Personenzentrierung macht nochmal sehr deutlich, man geht von dem Menschen aus, von dem Menschen mit Behinderung, von seinen Wünschen, von seinen Bedarfen. Und das ist erstmal die Grundlage dafür, dass man in eine Bedarfsermittlung dann auch entsprechend eintreten kann. Das heißt, nicht ein Angebot, ein vorhandenes Angebot, was möglicherweise in der Region vorhanden ist, steht im Vordergrund, sondern das, was der Mensch möchte, wo seine Bedarfe sind, die dann letzten Endes dann auch festgestellt werden. Und das ist auch das, was wir versuchen in Nordrhein-Westfalen entsprechend umzusetzen. Ja, Bedarfsermittlung nach 142 SGB 12, Kollege Schmidt-Schäfer hatte schon mal kurz darauf hingewiesen, was das denn letzten Endes bedeutet. Aus meiner Sicht ist dieser Paragraph 142 das Herzstück des Gesamtplansverfahrens und das Gesamtplansverfahren ist aus meiner Sicht das Herzstück der neuen Eingliederungshilfe. Also wir sind da an einem ganz, ganz zentralen Punkt, wenn wir dabei sind, das neue Recht umzusetzen. Und ich glaube, wenn man eine vernünftige, bedarfsgerechte Bedarfsermittlung macht, dann ist schon eine ganze Menge gewonnen und ich glaube auch, dass man da sehr sorgfältig vorgehen muss. Das heißt, wenn Bedarfe erhoben und ermittelt werden, geht es darum zu schauen, genau die Bedarfe auch zu treffen, die der Mensch mit Behinderung hat, nicht mehr, aber auch nicht entsprechend nicht weniger. Das Instrument, auch da haben wir heute Morgen sehr viel drüber gehört, soll orientiert sein an der ICF. Ja klar, aber was heißt das? Es soll die Beschreibung der Beeinträchtigung der Aktivitäten und Teilhabe vornehmen können und es soll eine Rechtsverordnung geben können, die das Land ermächtigt, etwas Näheres zu dem Instrument zu erlassen. Das hat uns in Nordrhein-Westfalen ein bisschen unruhig gemacht, weil wir ja schon seit Jahren, vielleicht wissen das einige von Ihnen, mit unserem individuellen Hilfeplan aus unserer Sicht ja schon sehr nah an dem arbeiten, was bislang auch oder was jetzt künftig im Bundesteilhabegesetz umgesetzt werden soll. Aber dadurch, dass die Landesregierung ermächtigt wird, möglicherweise das Nähere zu regeln, keiner weiß, was letzten Endes mit das Nähere gemeint ist, aber die Landesregierung erhielt eine Ermächtigungsgrundlage und wir in Nordrhein-Westfalen haben durch die Trennung, durch die beiden Landschaftsverbände doch sehr unterschiedliche Instrumente entwickelt in den letzten Jahren. Das ist ein wenig auseinandergegangen. Die westfälischen Kollegen haben ein Instrument entwickelt, wir als rheinische Kollegen haben ein Instrument entwickelt, aber es waren eben zwei Instrumente, die da waren und das Land hat schon früher sehr deutlich gemacht, dass es eigentlich sehr daran interessiert ist, dass ein einheitliches Instrument in Nordrhein-Westfalen auch zum Einsatz kommt. Eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist das auch zielführend, ist das auch sinnvoll, dass man in einem Bundesland auch ein Instrument einsetzt und nicht zwei Instrumente, nur weil es zwei unterschiedliche Leistungsträger sind. Das Thema ICF-Orientierung, vielleicht ein Wort noch dazu. Man muss sich natürlich Gedanken darüber machen, was ICF-Orientierung heißt, was meint das denn? Und aus unserer Sicht, und da gehen wir sehr konform mit auch der Stellungnahme, die die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation vor kurzem fertiggestellt hat, wir gehen da sehr konform mit, dass mit der Orientierung an der ICF nicht gemeint ist, die ICF als Klassifikationsschema zu nutzen, sondern sich am biopsychosozialen Modell der ICF zu orientieren. Und ein Vorteil, den die ICF und das biopsychosoziale Modell eben hat, ist es, dass es eine Sprache ist, die überall verstanden wird. Ich habe es einmal auf Japanisch, einmal auf Finnisch mitgebracht, aber Sie sehen direkt an der Art und Weise, wie das Ganze dann aufgebaut ist, dass man sich sehr schnell daran auch orientieren kann und dass das eben den großen Vorteil hat. Wir haben hier eine Sprache, Sie sprachen auch eben davon, Herr Schädler, dass es in Frankreich jetzt diskutiert wird. Ne? Also eine Sprache ist, die international eben auch verstanden werden kann. Das ist das in der geläufigen Sprache. Herr Schmidt-Schäfer hat es eben ausführlich vorgestellt. Ich denke, da muss ich jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen. Also für uns ist wichtig, für die Entwicklung des neuen Instrumentes bei uns in Nordrhein-Westfalen, dass wir uns am biopsychosozialen Modell orientieren und nicht unbedingt an die ICF als Assessment-Instrument in den einzelnen Verästelungen dann auch entsprechend nutzen. Ganz konkret, wie sieht es aus bei uns in NRW? Der Ausgangspunkt, ich hatte ihn eben schon geschildert, Ausgangspunkt ist der, ein Land, zwei Instrumente zur Bedarfsermittlung und die Entscheidung, die bei uns im Juni 2017 getroffen worden ist, zwischen dem LWL und uns, ist diejenige, dass wir uns doch hinsetzen wollen und ein einheitliches Instrument erarbeiten wollen unter der Überschrift ein Land, ein Instrument. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ein Lob an die Arbeitsgruppe, die das Ganze erarbeitet hat, weil die Denkweise, die die westfälischen Kollegen an ihr Instrument angelegt haben, doch ein bisschen sich unterschied von dem, was wir als Rheinländer gemacht haben. Aber die Arbeitsgruppe hat es geschafft, in einem relativ kurzen Zeitraum da etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Innerhalb von gut 3 Monaten ist ein Prototyp entwickelt worden, das heißt ein Entwurf gefertigt worden. Und dieser Entwurf, den haben wir am 8.11. in Münster vorgestellt auf einem sogenannten Partizipationsworkshop, an dem Vertreter der Selbsthilfe und Vertreter der Leistungsanbieter, der Kommunen und des Ministeriums beteiligt gewesen sind, wo wir unter verschiedenen Fragestellungen uns den Entwurf des Instrumentes angeschaut haben und gebeten haben, gebt uns doch mal dazu eine Rückmeldung, wo seht ihr noch Schwierigkeiten, entweder auch bei der Umsetzung der ICF oder in der Praxis hinterher, und sind dann eine ganze Menge an Anregungen auch gekommen, die wir jetzt aufgegriffen haben und versuchen dann in das Instrument entsprechend einzuarbeiten. Und wir wollen dieses fertige Instrument am 12.12. dann auch der Fachöffentlichkeit in Köln vorstellen. Fertig habe ich in Anführungszeichen gesetzt, weil uns klar ist, wir werden da am 12.12. natürlich kein komplett fertiges Instrument vorstellen können, sondern das ist, eingedenk dessen, was ich auch eingangs gesagt habe, tatsächlich eine Sache, wo man kontinuierlich dran arbeiten muss. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir einen Zustand haben werden, Ende Dezember, dass wir sagen können, wir haben jetzt das Instrument und damit werden wir die nächsten Jahre dann weiterarbeiten, ohne dass es irgendeiner Veränderung bedarf. Dafür sind die Unabwägbarkeiten, die da sind, sind einfach viel zu groß. Und ich glaube, wir tun gut daran, das, was Herr Schmachtenberg gestern so als lernendes Modell oder lernende Gesetzgebung gesagt hat, das auch auf uns anzuwenden. Das heißt, zu sagen und auch die Offenheit zu haben, wenn sich da irgendwas zeigen würde, dass wir da noch nicht so sind, wie es sein sollte, dass es noch nicht zielführend ist, dass wir dann eben eine entsprechende Modifikation dann auch vornehmen. Ja, für den 12.12., das ist eine Veranstaltung, die bei uns im Rheinland stattfindet, in unseren großen Sälen, da passen 278 Personen rein. Und als wir eine Woche, nachdem wir die Veranstaltung bekannt gegeben haben, waren wir schon bei 950 Anmeldungen. Das heißt, das Interesse ist riesig groß an diesem neuen Instrument. Wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen, erstmalig für den Landschaftsverband ein sogenanntes Livestreaming zu machen. Das heißt, jeder, den es interessiert, der kann das Ganze dann auf irgendeinem YouTube-Kanal dann auch nachverfolgen und dann sich das angucken, was bei dieser Veranstaltung dann so läuft.
Aber heute sind wir schon mal die erste Lehrer.
Bitte?
Herr, ich habe eine Frage. Ja. Also haben Sie denn auch vor, dann mit dem Instrument dann zum 1.1. zu beginnen? Also 18? Ja.
Nee, das haben wir nicht vor. Und zwar schlicht und ergreifend vor dem Hintergrund, dass wir zwei Voraussetzungen erfüllt haben wollen, bevor wir das Instrument in der Praxis einführen. Die erste Voraussetzung ist, dass die EDV stehen muss. Das heißt, dass wir das Ganze, was wir jetzt als Papierversion haben, auch ordentlich programmiert haben, dass es ordentlich genutzt werden kann. Und die zweite Voraussetzung ist die, dass intensive Schulungen stattgefunden haben für diejenigen, die das Instrument anwenden. Und wenn das gewährleistet ist, dann würden wir es in die Praxis einsetzen. Das kann der 1.6. sein, das kann der 1.7. sein, das kann der 1.8. sein. Da machen wir uns überhaupt keinen Druck, muss ich mal ganz ehrlich und selbstbewusst sagen. Wir wollen, dass das Ganze relativ vernünftig abgeht und nicht holter die Polter, weil der Gesetzgeber einen festen Termin gesetzt hat. Dafür ist die Sache einfach viel zu komplex und auch, finde, man muss da auch gerade mit dem Thema Instrument sehr verantwortungsvoll umgehen.
Also Mitte des Jahres.
Mitte des Jahres, so in etwa, ja.
Okay. Ja. Ja, wir sind gespannt, wie es aussieht.
Ja. Wenn man sich darüber Gedanken macht, wie letzten Endes ein Instrument aussehen soll, dann macht man sich als erstes Gedanken über die Leitideen, die mit dem Instrument umgesetzt werden sollen. Und Leitideen, das sind bei uns zum einen ganz klar das Thema Ausgangspunkt, sind die Wünsche des leistungsberechtigten Menschen. Das heißt, die Leitziele, die mit ihm gemeinsam dann auch erarbeitet werden und die in dem neuen Bedarfsermittlungsinstrument dann an allererster Stelle stehen. Das heißt, als allererstes wird erstmal geschaut, wo sind die Wünsche des Menschen mit Behinderung, welche Leitideen hat er, welche Leitziele hat er, und das ist der erste Punkt, den wir entsprechend umsetzen wollen. Anschließend wird mit Zielen und Maßnahmen, korrekter wäre vielleicht mit Zielen und Leistungen, gearbeitet. Ziele können sein Erhaltungs- und Veränderungsziele, das war uns nochmal ganz wichtig. Dass mit Zielen gearbeitet wird, ist völlig klar, weil die Leistungen, die wir als Eingliederungshilfeträger erbringen, sind Reha-Leistungen. Wenn man Teil 1 SGB 9 hineinschaut, sind Reha-Leistungen immer mit Zielen verbunden. Das heißt, auch wir als Eingliederungshilfeträger haben entsprechend die Leistungen mit Zielen zu verbinden. Nun ist das bei dem Personenkreis, mit dem wir zusammenarbeiten, natürlich schwierig, immer Förderziele zu benennen. Das heißt, es kommt auch darauf an, dass man entsprechende Erhaltungsziele benennen kann. Das heißt, eine Funktionsfähigkeit, die dann entsprechend zu erhalten ist. Viel haben wir diskutiert über das Thema Zielüberprüfung und Wirkung. Wir wollen auch, dass das in dem neuen Instrument, in dem neuen Bedarfsermittlungsinstrument mit erfasst wird, welche Wirkungen die einzelnen Leistungen gehabt haben. aber alle diejenigen, die sich im sozialen Bereich, die im sozialen Bereich arbeiten, die mit Menschen zusammenarbeiten, wissen, wie schwierig das ist, eine Wirkung zu operationalisieren. Das heißt, kann ich tatsächlich eine Leistung, die ich erbracht habe, oder eine Verhaltensänderung, eine Einstellungsänderung, tatsächlich auf die Leistung zurückführen, die ich als beispielsweise BEWO-Dienst dann erbracht habe. Mein beliebtes Beispiel ist immer ein Mensch, der eine psychische Erkrankung hat, der mit dem ein bestimmtes Ziel vereinbart worden ist und der dieses Ziel dann erreicht hat, aber möglicherweise deswegen erreicht hat, weil seine Partnerin ihn verlassen hat oder weil er eine neue Partnerschaft eingegangen ist. Da sind ja ganz viele Konstellationen denkbar, aber das hat nichts mit der Leistung zu tun, die der Leistungsanbieter erbracht hat. Und insofern müssen wir natürlich sehr genau gucken, wie operationalisiert man dieses Thema Wirkung. Wir haben uns im ersten Schritt jetzt darauf verständigt, dass wir die Wirkung operationalisieren über das Thema Zielüberprüfung. Das heißt, sind die Ziele erreicht worden, die der Mensch mit Behinderung sich gesetzt hat, die mit uns vereinbart worden sind? Ja, dann ist es, dann würden wir das als Wirkung dann operationalisieren. Ich glaube, dass man natürlich im Laufe der Jahre durch Forschung möglicherweise dann noch zu anderen Erkenntnissen kommen könnte, wie Wirkung dann auch operationalisiert werden kann im Gesamtplanverfahren. Für uns ist es erstmal wichtig gewesen, einen ersten Ankerpunkt zu setzen und zu sagen, so machen wir das jetzt mal in Nordrhein-Westfalen. Wichtig ist uns auch, dass alle Lebensbereiche im Bedarfsermittlungsinstrument erfasst werden, also auch die Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beispielsweise, auch die Leistung zur sozialen Teilhabe. Es hat eine umfassende Bedarfsermittlung stattzufinden, das heißt, es sind alle Bereiche entsprechend auch zu berücksichtigen. Und in dem Zusammenhang, was uns sehr, sehr wichtig gewesen ist, wir möchten nicht mit Korsets arbeiten, die ja vielfach diskutiert werden im Rahmen der Bedarfsermittlung. Korsets als eine bestimmte Auswahl von, ja, ich sag's mal, Items, die dann abgefragt werden in einem Bedarfsermittlungsinstrument. Ich glaube, wenn man tatsächlich den Anspruch hat, umfassend den Bedarf zu ermitteln und sich umfassend auf eine Lebenssituation eines Menschen mit Behinderung einzustellen, dann kann man nicht mehr mit einer fest definierten Anzahl von Items arbeiten, sondern muss man offen rangehen. Und deswegen wollen wir nicht mit Korsets arbeiten. Ein weiterer Punkt, der auch sehr, sehr grundsätzlich ist, ist die Frage, wie ist die Methodik, die wir beim neuen Bedarfsermittlungsinstrument anlegen. Und die Methodik, die wir anlegen möchten, ist die, womit wir als Rheinländer im Hilfeplanverfahren bislang sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich nenne es immer gerne das diskursive, leitfadengestützte Interview. Das heißt, wir sprechen, oder der Leistungsanbieter, je nachdem, wer das Bedarfsermittlungsinstrument füllt, spricht mit dem Menschen mit Behinderung. Nicht im Sinne von, dass ein bestimmter Fragebogen abgearbeitet wird, sondern dass ein Interview geführt wird, was durch bestimmte Leitfragen auch strukturiert ist. Ich habe in Klammern geschrieben, versus Arithmetik. Damit ist gemeint, dass man ja hinterher durchaus überlegen kann, wie kommt man denn dann von den Zielen, die beschrieben worden sind, über Leistungen zu möglicherweise Zeiteinheiten. Da gibt es auch unterschiedliche Systematiken. Es gibt ganz kluge Berechnungsmodelle, die dann mit Excel irgendwas hin und her zaubern. Das heißt, man hat links oben was eingegeben, rechts unten kommt dann eine Fachleistungsstundenanzahl raus. Das halten wir für nicht fachgerecht. Fachgerecht wäre für mich ein eher, ja, in Anführungszeichen, verzeihen Sie den Ausdruck, hermeneutisches Verfahren. Das heißt, ich gucke mir das an, was in dem Hilfeplan, was in dem Bedarfsermittlungsinstrument beschrieben ist, wo die Bedarfe sind, und leite daraus dann die Ziele und die Leistungen ab. Das heißt, ich habe einen Interpretationsspielraum auch, und den finde ich sehr wichtig. Man kann nicht Bedarfe von Menschen in Leistungen dann mit einer Rechenarithmetik dann entsprechend umsetzen. Ich glaube, das ist nicht sachgerecht. Wir wollen auch unterscheiden zwischen Leistung und Leistungsfähigkeit, ist eben ausführlich darüber gesprochen worden. Es soll lebenslagenorientiert sein, sozialräumliche Aspekte berücksichtigen und ein Instrument sein, was für alle Zielgruppen geeignet ist. Alle Zielgruppen, ich habe es deswegen aufgenommen, weil ich so die Diskussion in anderen Bundesländern schon höre, dass es doch vielleicht Instrumente geben soll, die ausschließlich für den Personenkreis Menschen mit einer geistigen Behinderung sind oder für Menschen mit einer psychischen Behinderung. Das halte ich nicht für sachgerecht, sondern es sollte ein Instrument sein, was tatsächlich für alle Zielgruppen entsprechend auch geeignet ist. Was wir auch noch festgelegt haben, diejenigen, die den individuellen Hilfeplan bei uns aus dem Rheinland kennen, wissen, dass es da manchmal ein bisschen schwierig gewesen ist, zwischen den einzelnen Bereichen hin und her zu kommen. Wir wollen da jetzt eine bessere Führung durch das Instrument haben, auch eine bessere EDV-mäßige Führung, sodass es für den Ersteller dann auch entsprechend leichter wird, das Instrument zu nutzen. Und wir möchten ganz uneigennützig auch eine bessere Auswertbarkeit haben in dem Bedarfsermittlungsinstrument, das vor dem Hintergrund des Teilhabeverfahrensberichts nach 41, der gestern ja auch schon angesprochen worden ist, wo doch jede Menge an Daten auch von uns als Sozialleistungsträger dann gefordert sind. Das waren im Grunde genommen die Leitlinien, die uns getragen haben. Allesamt keine besonders neuen Leitlinien, sondern eher nochmal eine Vergewisserung auf das, was wir bislang auch schon in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. Zurzeit haben wir nur eine Papierversion. Thema EDV steht noch aus, wie manches andere, was noch gemacht werden muss. Wichtig ist uns aber, dass dieser Gesprächsleitfaden dann so genutzt wird, dass man da wirklich sehr dynamisch mit umgehen kann, sehr individuell, so je nachdem, wie die Gesprächssituation ist mit den Menschen mit Behinderungen, die ist immer anders. Wer schon mal ein Bedarfsermittlungsgespräch geführt hat mit einem Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einem Menschen mit einer psychischen Behinderung, der wird wissen, da ist jedes Gespräch ist anders. Und man kann da nicht einfach nach Schema F vorgehen, sondern man muss sich da auch auf die entsprechende Situation dann auch einlassen können. Ja, wie sieht es aus, das Instrument? Ich habe mal ein paar Seiten mitgebracht. Insgesamt umfasst es im Moment 19 Seiten. Das Instrument, das will ich Ihnen jetzt nicht in Gänze zumuten, sondern einzelne Dinge dann herausgreifen. Ganz klar am Anfang, Herr Schmidt-Schäfer hat es auch geschildert, als Behörde ist man auf Basisdaten angewiesen. Die werden entsprechend abgefragt in einem ersten Teil. Die sogenannten Stammdaten. Dann wird darauf geguckt, welche Leistungen, welche sonstigen Leistungen es im Moment schon gibt. Leistungen anderer Leistungsträger oder auch andere Leistungen der Eingliederungshilfe, um einfach das Gesamtbild abzurunden und auch in den Anspruch gerecht zu werden, eine umfassende Bedarfsermittlung durchführen zu können.
Herr Schaffmann, darf ich mal eine Frage stellen, wie Sie zu Ihrem Vorgehen? Also Sie hatten ja die Situation, zwei Landesteile, zwei Bedarfsermittlungsverfahren. Ja. Und sind dann, und wir tun uns zusammen, wir machen eines. Und die beiden, wenn man das weiß, das sind jetzt nicht unbedingt identisch. Also LWL und LVR. Und sie hatten sozusagen eine Logik. Und wenn ich das jetzt so sehe, also hat man, also wie sie, weil, und diese Frage der Angleichung der verschiedenen Hilfeplanungen, Planungssysteme könnte ja auch eine Aufgabe werden, die auf andere zukommt. Hm. Und sind Sie denn so vorgegangen, dass Sie sozusagen das bestehende Verfahren das im LVR genommen haben und dann als Grundlage und dann angebaut haben? Oder wie kann man Ihre Strategie, wie würden Sie die Strategie beschreiben? Hm. Also ohne die LWL-Leute jetzt zu kränken oder
ja,
so.
Aber ja, ja. Also wenn man sich gerade hier diese Folie...
Sie haben jetzt nicht was vollkommen Neues, sondern ja. Sie mussten ja irgendwo anknüpfen, konnten ja. Das ja auch. Ja.
Da waren wir auch sehr froh, dass wir daran anknüpfen konnten, an durchaus sehr langjährige Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und diejenigen, die unseren individuellen Hilfeplan kennen, werden auch so ein bisschen einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Mhm. Ne? Also wir sind tatsächlich sehr, sehr offen rangegangen an diese Fragestellung. Wir wussten auch, dass nicht alles das, was wir mit unserem individuellen Hilfeplan gemacht haben, dann unbedingt auch immer zielführend gewesen sind. Auf der anderen Seite hatten die westfälisch-lippischen Kollegen auch durchaus Elemente in ihrem Instrument, wo man sagen kann, da sind Stärken dabei, die wir als Rheinländer so nicht gehabt haben. Es war eine sehr, sehr große Offenheit da in dieser Arbeitsgruppe. Es war vor allen Dingen eine sehr große Offenheit der Leitungskräfte da, die gesagt haben, ja, macht ihr mal und wir akzeptieren das Ergebnis, was ihr auf fachlicher Ebene dann auch erarbeitet. Also es ist beileibe nicht so, dass jetzt in diesem Instrument 95% Rheinland und 5% Westfalen drinstecken, sondern da hat sich was Gemeinsames entwickelt. Das ist bei diesem Instrument auch gut so. Bei dem Verfahren werden wir hinterher sehen, was das Gesamtplanverfahren anbetrifft, da haben wir durchaus noch Unterschiede. Gut, ich gehe mal weiter zu der Fragestellung, oder wie sieht das Bedarfsermittlungsinstrument weiterhin aus? Sie sehen hier diesen sogenannten Analyseteil, wo tatsächlich sehr in der Ich-Form gefragt wird, wie und wo ich wohnen will, was ich den Tag über tun oder arbeiten will, wie ich Beziehungen mit anderen Menschen gestalten will, was ich in meiner Freizeit machen will, was mir sonst noch wichtig ist. Also hier kommt es konkret darauf an, die Perspektive des Menschen mit Behinderung einzubeziehen und ihn zu fragen, wo seine Lebensvorstellungen dann auch sind. Und dann haben wir die Möglichkeit, eine sogenannte ergänzende fachliche Sicht mit aufzunehmen. Uns ist wichtig, dass es eine ergänzende fachliche Sicht ist. Das heißt, die Sicht des Menschen mit Behinderung steht im Vordergrund. Die Fachkraft, die mit ihm zusammen dieses Bedarfsermittlungsinstrument füllt, hat Ergänzungen zu liefern. Und diese Ergänzungen, da hatten wir uns überlegt, und das ist eine der neuen Erneuerungen, die wir in diesem neuen Bedarfsermittlungsinstrument haben, diese dann entsprechend diesen neuen Lebensbereichen, so wie sie im § 142 auch genannt sind, dann entsprechend zuordnen zu können. Anschließend geht es dann zur Hilfeplanung, das heißt die Ziele, die aus dem Analyseteil dann herausgearbeitet wurden, werden in Leitziele überführt. Diese Leitziele werden in einzelnen Lebensbereichen zugeordnet und eine Beurteilung der Aktivitäten und Teilhabe dann vorgenommen. Ist das Problem beispielsweise erheblich ausgeprägt, ist es mäßig ausgeprägt, ist es gar nicht ausgeprägt oder ist es voll ausgeprägt, so ganz orthodox, wie wir es aus der ICF kennen. Aber auch dann die Fragestellung verfolgt wird, was soll zukünftig konkret erreicht werden, das heißt die Ziele dann benannt werden, die der Mensch mit Behinderung dann auch erreichen will. Hier auch, wie ich es eben schon gesagt hatte, aufgeteilt in Erhaltungsziel und Veränderungsziel. Und abgeleitet aus den Zielen kommen dann die Leistungen, das heißt, was soll getan werden, um die Ziele zu erreichen. Zum Thema Wirkungskontrolle hatte ich auch schon eben ausgeführt. Das heißt, Wirkungskontrolle operationalisiert über das Thema Zielerreichung, schlicht und ergreifend, weil uns momentan dann noch die Fantasie fehlt, wie wir es anders umsetzen können. Wichtig ist aber, dass wir diese Zielerreichung, diese Wirkungskontrolle mit in das Bedarfsermittlungsinstrument implementiert haben. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn es darum geht, dass man beispielsweise ein Folgebedarfsermittlungsinstrument, also einen Folgeplan sozusagen hat. Da muss man natürlich erstmal drauf gucken, was ist im ersten dann vereinbart worden, welche Ziele gab es, welche Leistungen gab es, wie sind die erreicht worden, sind sie erreicht worden, warum ja, warum nicht, warum und wenn ja, wieso und wenn nicht, warum auch nicht. Und das verbinden wir dann mit dem Thema der Wirkungskontrolle. Auch da hatte ich eben schon kurz zu gesagt, das ist eine Veränderung gegenüber dem, was bislang im Westfälisch-Lippischen gemacht wird. Da gab es in einzelnen Modellregionen diese Berechnungsautomatik, wo dann aus bestimmten Zielen, Leistungen dann eben dann Zeiteinheiten dann rausgerechnet wurden. Das wollen wir so nicht mehr machen und das war, wenn ich das berichten kann, an dem Partizipationsworkshop am 8. November, den wir gemacht haben, gerade für die Leistungsanbieter im Westfalenland, doch ein Schritt, der sehr schwierig nachzuvollziehen gewesen ist. Also die Fragestellung, wie kommt man aus einer Beschreibung, die Text liefert, dahin, dass man Leistungen, Ziele, Leistungen und dann Zeiteinheiten dann definieren kann. Ich habe dann immer unsere rheinischen Erfahrungen dagegen gehalten, dass wir das schon seit Jahren so machen. Habe aber auch zugestanden, dass das natürlich nicht so einfach ist und eine Sache ist, wo man sicherlich sehr viel Erfahrung braucht und auch eine Sache ist, die häufig sehr ja, die ausdiskutiert werden muss. Ne? Also entweder mit dem Leistungsberechtigten oder mit einem Leistungsanbieter oder mit einer Person des Vertrauens des Menschen mit Behinderung. Wenn da eine andere Einschätzung vorliegt, bei dem Menschen mit Behinderung gegenüber unserer Einschätzung, muss darüber gesprochen werden. Das Thema Schulungen. Schulungen sind für mich außerordentlich wichtig. Sie sind im Grunde genommen, wenn man es über die Fragestellung geht, wie wendet man das Instrument an, sind Schulungen das A und O. Wir möchten künftig die Schulungen zu diesem Instrument bei uns, bei den Landschaftsverbänden, erstmal konzentrieren. Das heißt nicht, dass wir sie selber umsetzen, aber dass wir mit denjenigen, die Schulungen anbieten zu diesem neuen Instrument, dann doch in sehr, sehr engen Kontakt dann eben auch stehen, möglicherweise ein gemeinsames Curriculum entwickeln, um sicher zu sein, dass auch tatsächlich das geschult wird und das angewendet wird, was mit dem Instrument auch intendiert ist. Ja, wo stehen wir gerade? Wir haben, ja, bitteschön.
Ich habe eine kurze Frage, Sie sagen Mitarbeiter, sind das nur Mitarbeiter der Landschaftsverbände oder auch der Leistungserbringer?
Würde ich gern noch kurz zurückstellen, weil genau da komme ich gleich drauf.
Ja. Ich muss aber sagen, ich muss echt auf die Uhr gucken. Aber wir haben jetzt Viertel und wenn wir 5 Minuten früher Schluss machen, dann kommen wir ein bisschen in die Bredouille.
Gut.
Also dann müssen wir vielleicht doch, also muss ich Sie leider bitten,
dass wir
ein bisschen das Instrument auch einordnen können vor dem Hintergrund dessen, was im ersten Teil des Vormittags.
Dann spute ich mich auch. Also die Frage, greife ich direkt Ihre Frage auf, wer benutzt das Instrument? Ich kann da auf ein Forschungsprojekt verweisen, an dem Kollege Schmidt-Schäfer auch mit teilgenommen hat. Wir haben untersucht, welche Auswirkungen das hat, wer den damals Hilfeplan erstellt. Das heißt, wir haben 3 Erstellergruppen gehabt in der stationären Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Einmal eine Fallmanagerin bei uns aus dem Haus. Einmal ein extern beauftragtes Institut, das war Herr Schmidt-Schäfer, nach einer Ausschreibung hat er den Auftrag gewonnen, und die Einrichtung selber. Jeder dieser Erstellergruppen sollte 100 Hilfepläne, Folgehilfepläne erstellen und die sind dann anonymisiert an eine Hochschule geschickt worden. Die Hochschule sollte mal untersuchen, was das denn für Auswirkungen hat, wenn man welchen Zugang man auf den Menschen hat mit Behinderung. Die Ergebnisse sind außerordentlich vielfältig gewesen. Die greifen recht tief in die Diskussion ein, die wir im Moment führen zum Thema eigene Hilfeplaner bei den Leistungsträgern oder wer erstellt eigentlich den Hilfeplan, das Bedarfsermittlungsinstrument. Uns ist klar geworden, und das hat dieser Abschlussbericht der Hochschule nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht, es gibt keine Erstellergruppe, die per se die besseren Ersteller sind. Hilfeplänen. Es können, also wenn es eine Einrichtung selber macht, hat es gewisse Vorteile. Wenn es ein Externer macht, hat es gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Oder auch wenn wir es als Leistungsträger machen, hat es auch gewisse Vor- und Nachteile. Das heißt, es kommt letzten Endes gar nicht so sehr darauf an, wer den Hilfeplan, das Bedarfsermittlungsinstrument füllt, sondern es kommt eher darauf an, wie es gemacht wird. Wenn man diese 3 Erstellergruppen miteinander vergleicht, wie gesagt, es gibt Vor- und tatsächlich auch viele Nachteile bei jedem dieser Erstellergruppen. Für uns ist die Schlussfolgerung daraus, es gibt keinen Königsweg, wie man mit dem Bedarfsermittlungsinstrument und die Frage, wer nutzt es, dann eben auch umgehen soll, sondern die Schlussfolgerung eher ist daraus zu ziehen, sehr wichtig sind Schulungen und Qualifizierungen zu diesem Thema. Und unersetzlich, und das ist mir wirklich sehr wichtig, unersetzlich sind Kenntnisse zu dem Instrument und den Hintergründen, biopsychosoziales Modell beispielsweise, und vor allen Dingen die Haltung, mit der ein Bedarfsermittlungsinstrument dann auch gefüllt wird. Und mit Haltung, dann bin ich wieder ganz am Anfang beim Thema personenzentrierter Ansatz.
Ja, wunderbar.
Schönen Dank.
Kölner Dom.
Kölner Dom, ja.
Vielen Dank, Herr Dr. Bauer, für Ihren Beitrag. Ich würde mal sagen, 5, 7 bis zu 10 intensive Minuten bleiben uns noch. Herr Will. Ja, bitte.
Mein Name ist Rudolf. Rudolf. Ich frage von Tübingen. Also ich sehe ja gewisse Problematik unter Selbstbestimmung. Die den betroffenen Menschen gegenüber sitzen wieder Menschen mit Erfahrungen, die oft die Bedarfsermittlung gemacht haben, die das Interview führen. Und hier sehe ich einfach einen Nachteil, und ob die Selbstbestimmung so gewertet wird, bezweifle ich.
Wir nehmen es mal hier auf. Sie hat sich nicht gemeldet.
Ja, ich hätte gerne noch ein, zwei Sätze dazu von Ihnen als Erklärung, wie die Übertragung in Fachleistungsstunden, Sie sagten, Sie sind in Erfahrung im Rheinland, ob Sie dazu was sagen können.
Okay, ja. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, also sagen Sie nochmal, die Frage war ja vorher auch an Herrn Schwitschäfer, worin mündet denn die Bedarfsermittlung? Und Sie haben jetzt gesagt, dass also auf Ihrer Methodik, auf der Basis, endet das sozusagen in einem Text. Mhm. Und der Umfang der Hilfen in einer Gesamtschau findet dann statt, also die Festlegung auf der Basis der beschriebenen Ziele. Also letzten Endes hat dann derjenige, der da darüber befindet, einen Text vor sich, und auf der Grundlage dieses Textes muss er dann sozusagen eine Leistungsfestlegung vorschlagen, und dann letzten Endes irgendjemand muss ja entscheiden. Mhm. Also auf der Grundlage eines Textes. Und wie verhält sich das vielleicht auch nochmal abschließend dann, wie Sie das einschätzen? Ist das auch Ihr Modell, Herr Schmidt-Schäfers? Und jetzt drei Wortmeldungen noch, und dann sollen die Kollegen hier vorne nochmal abschließen. Frau Möller, dann Sie und dann der Kollege aus Essen.
Sie haben vorhin so etwas schnell und natürlich irgendwie schnell gesagt, ja, dann wird mit dem Leistungsberechtigten das Ziel entwickelt. Mhm. Ich glaube aber, dass das der schwierigste Punkt an der Geschichte ist, zu diesem Ziel zu kommen, auch den Willen und den Wunsch des Menschen mit Behinderungen zu ermitteln. Ich sage jetzt mal, wenn ich ein Studium machen will und eine Vorlesekraft brauche, ist das relativ schnell getan. Hm. Wenn ich mich jetzt aber nicht äußern kann, weil ich eine komplexe Beeinträchtigung habe, ist da ja ein Riesenaufwand zu betreiben. Also ich glaube, auch dann kann man Ziele und Wünsche ermitteln, aber das ist ja nicht so unproblematisch möglich, sage ich jetzt mal. Also eigentlich auch ein sehr zeitaufwendiges Konstrukt, wo man ja auch nicht gefärbt sein soll in seinen Vorinterpretationen. Mhm. Wie machen Sie das?
Mhm. Das ist auch ein großes Thema. Ziele, wirklich. Ziele, und wer weiß schon, was er will.
Ich muss damit sagen, Dresden, in § 142 steht, SG12 steht drin, dass der Leistungsträger den Bedarf feststellt. Mhm. Und wie kriegen Sie dann die Kurve dazu, dass Sie sagen, naja, das kann auch ein Institut machen, der Leistungserbringer selbst.
Mhm. Und abschließend Sie aus Essen.
Eigentlich nur Frage aus LVR, also aus Angehörigen des LVR-Interesse. Auf der Folie zur Schulung stand so ganz unten der Satz, es sei zunächst nur geplant, die Mitarbeiter des LVR zu schulen. Ich sehe da eine gewisse Problematik, weil ja Aufgaben, ich gehe jetzt speziell auf Fachleistungsstunden für oder betreutes Wohnen für Personen über 65, mhm, auf die Kommunen delegiert, mhm, sind. Die müssten ja eigentlich das gleiche Instrumentarium, mhm, dazu verwenden, um zu gleichen Ergebnissen zu kommen, wie da die Planung ist. Mhm.
Okay, Herr Schachtmann, bitte. Ja.
Ich fange mal an. Ich habe es mir zwar aufgeschrieben, aber falls ich einen Punkt vergessen sollte, bitte ich dann nochmal nachzuhaken. Einmal ganz konkret zu Ihnen, zur rheinischen Situation. Klar, erstmal natürlich LVR, ich gebe Ihnen natürlich recht, wenn man sich das neue Ausführungsgesetz, Landesausführungsgesetz zum BTAG anschaut, dann ist auch für die Personen, die jenseits der 65, nicht Regelaltersgrenzen, sondern 65 hat er geschrieben, der Landesgesetzgeber, müssen die örtlichen Träger dann auch mitgenommen werden. Wir hatten gerade letzte Woche Sozialamtsleitertagung bei uns im Rheinland, da haben wir das Thema auch angesprochen. Also das wird sicherlich kommen, ist aber eines der vielen Themen, die wir im Moment zu bearbeiten haben. Genauso wie wir jetzt noch aus diesem Instrument, was jetzt für Erwachsene gedacht ist, noch eins entwickeln wollen, was für Kinder und Jugendliche gedacht ist. Wir müssen noch ein Handbuch schreiben und so weiter. Also da ist noch eine ganze Menge an Arbeit auch zu tun. Wir sind noch lange nicht fertig, aber man schafft halt nur 12 Stunden am Tag. Ne?
In 7 Tagen in der Woche.
In 7 Tagen in der Woche. Dann war die Frage nach dem Paragraphen 142, der Leistungsträger hat zu ermitteln. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Der Leistungsträger ermittelt auch, das machen wir auch im Rheinland. Wir ermitteln, unser Fallmanagement ermittelt den Bedarf. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit dem das Ausfüllen eines Bedarfsermittlungsinstrumentes. Zur Bedarfsermittlung gehört aus meiner Sicht noch wesentlich mehr als das Ausfüllen eines Instrumentes. Da gehört es dann dazu, erstmal das natürlich zu überprüfen, was der Leistungsanbieter dann oder der Mensch mit Behinderung oder eine Beratungsstelle dann in dem Bedarfsermittlungsinstrument geschrieben hat. Aber dann fängt ja eigentlich erst die Arbeit an des Fallmanagements. Da muss geguckt werden, wie passt das zusammen, müssen noch weitere Stellungnahmen hinzugezogen werden, muss beispielsweise ein Gutachten der Förderschule oder zum Feststellungsbescheid vom Versorgungsamt und so weiter herangezogen werden. Und das würde ich als Kern der Bedarfsermittlung sehen. Und das ist Aufgabe von uns als Leistungsträger und das würden wir auch nicht aus der Hand geben. Ja. Und zum Thema Frage der Selbstbestimmung, wer füllt das Instrument aus? Natürlich sitzt ein Mensch mit Behinderung immer oder häufig einem sogenannten Profi gegenüber, weil ein Mensch mit Behinderung in seinen Belangen durchaus auch als Profi natürlich auch gesehen werden kann. Bei uns im Rheinland ist es so, dass wir nicht festgelegt haben, wer das Bedarfsermittlungsinstrument füllen kann. Das kann eine KKB sein, das sind Koordinierungskontakt- und Beratungsstellen für Menschen mit geistiger Behinderung beispielsweise, die Leistungserbringer unabhängig bei uns eingerichtet worden sind. Das können sozialpsychiatrische Zentren sein, das kann der Leistungsanbieter sein, das kann, und das wünschen wir uns auch, der Mensch mit Behinderung sein, mit einem Angehörigen beispielsweise. Wir sind da so nicht festgelegt. Und insofern denke ich, es könnte später auch mal die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung sein, meinetwegen. Ne? Es könnte auch sein, dass wenn wir den Paragraph 106 ab 2020 ernst nehmen, dass es dann auch ein Mitarbeiter von uns als Leistungsträger sein kann. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wichtig finde ich, bitte?
Gibt es in Fahnen schon noch einen Mentor?
Ja, also, okay. Ja. Also auch das ist möglich. Ne? Wir sind da tatsächlich nicht festgelegt bei der Fragestellung, wer unterstützt den Menschen mit Behinderung. Wir als LVR sind natürlich dann hinterher diejenigen, die im Rahmen der Bedarfsermittlung dann sagen müssen, da fehlt uns noch was, da brauchen wir noch was, der ist noch nicht stimmig, das Bedarfsermittlungsinstrument oder die Lebenssituation, so wie sie beschrieben ist, passt nicht zu den Zielen. Das ist dann das Kern der Aufgabe unseres Fallmanagements.
Okay. Im Hintergrund gibt es schon Unruhe, so, aber wir sollten auf jeden Fall Herrn Schmidt-Schäfer nochmal die Möglichkeit geben, das auch nochmal zu kommentieren. Wo würden Sie denn sozusagen jetzt die Brücke sehen zu dem, was Sie, also was Ihnen so vorschwebt, was erfolgen sollte und wo sehen Sie denn sozusagen die zwei, drei wichtigsten Punkte, die sozusagen für die nächste Zeit anstehen? Vielleicht auch in der Fläche bundesweit.
Oh Gott. Also zunächst mal inhaltliche Verständigung über das, was die Inhalte der ICF sind, weil nach meinem Eindruck es sehr häufig ist, dass das Konstrukt der ICF unterschiedlich betrachtet wird. Und nehmen wir mal unsere Differenz hier Leistung, Leistungsfähigkeit. Wenn wir miteinander ins Gespräch gehen und Sie haben eine andere Vorstellung, dann haben wir ein kommunikatives Problem, haben wir auch ein inhaltliches Problem. Also erst nochmal so eine Befassung mit den inhaltlichen Fragen des biopsychosozialen Modells. Zweites Kapitel, ich hatte so einen Satz gesagt und Herr Dr. Schartmann auch, die ICF ist kein Assessment-Instrument, also eine Verständigung darüber, was kann denn eigentlich die ICF und was sind die Grenzen? Das sind die Grenzen und da meine ich, die ICF kann uns lediglich einen Rahmen geben, in gleicher Art und Weise über dasselbe zu sprechen, aber die ICF misst nicht, sie wiegt nicht und sie bewertet nicht das. Und dann sind wir beim dritten, ich persönlich und kann das ja outen, ich durfte ja mitarbeiten bei der Entwicklung des IHP beim Landschaftsverband Rheinland. Für mich ist Bedarfsermittlung sprechendes Verfahren. Man muss miteinander sprechen, am besten in der Lebenssituation des Menschen mit Behinderung. Man muss das riechen können, man muss das sehen können, weil da entstehen Eindrücke und diese Eindrücke nimmt man mit, die nimmt man auf und es gibt eine hohe Übereinstimmung. Also ich sehe das wie, Herr Dr. Schartmann, bei der Vermittlung, die Verantwortung des Staates, die ist da. Das ist auch gut, dass diese Verantwortung vom Gesetzgeber pointiert worden ist. Aber natürlich mit den Menschen mit Behinderung und natürlich mit den Menschen, die die Menschen mit Behinderung begleiten, unterstützen und ihnen Gutes tun. So, also auch hier wieder sprechend kommunikativ.
Ja, vielen Dank. Also, ich würde sagen, wenn ich jetzt mir nicht zurückversetze vor 3 Stunden, wie wir angefangen haben, wir sind eigentlich ganz gut ins Gespräch gekommen. Wir konnten tatsächlich, also ich kann für mich sagen, dass die Themenstellung, Fragestellung auch besser verstehen als jetzt. Auch jetzt, ich finde auch, das hat ganz gut zusammengepasst. Für mich das Zentrale ist, sind die zentrale Botschaft von hier vorne, Bedarf ist eine dynamische Kategorie. Bedarf ist nicht etwas sozusagen, was ein Arzt feststellen kann, ja, sondern es entsteht richtig sozusagen in diesem ja, hermeneutischen Modell über sprechende Verfahren und da hilft einem auch die ICF nicht raus.
Ja.
Also die ICF ersetzt nicht das, sozusagen die Kommunikation und den Aushandlungsprozess über die Notlage und den Bedarf eines Menschen und dafür brauchen wir einen fairen Rahmen, der aber sozusagen durch die ICF strukturiert werden kann. Das wäre meine Erkenntnis und Sie haben vielleicht andere, aber ich wünsche Ihnen guten Appetit. Schön, dass Sie mitgemacht haben und vielen Dank an Sie beiden, die hier vorne waren.
Gut. Wir sind ja irgendwie dieselbe Schule, ne? Irgendwie.